Daddy, bleib cool.
Unser Gesundheitssystem ändert sich, gerade in der digitalen Beratung. Es gibt mittlerweile Telemedizin und Live-Chats mit Ärzten, aber auch für Hebammen. Wir alle kennen doch die Situation, gerade in der Schwangerschaft oder wenn das Baby da ist, auch ab und zu mal hilflos zu sein und schnell eine Beratung zu bekommen. Ich habe mich mit Fabian Müller getroffen. Er hat das Portal Kinderheldinnen gegründet, wo wir Beratungen von Hebammen bekommen und natürlich auch von Ärzten. Wie er unser Gesundheitssystem einschätzt und wie sich der Job der Hebamme verändert hat, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Papa la Pap. Papa la Pap. Willkommen in einer neuen Ausgabe von Papa la Pap. Das ist eine Ausgabe, die mir sehr am Herzen liegt, weil es um die Hebammen da draußen geht. Um die Versorgung der Eltern, speziell der Frau. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Der Fabian Müller ist bei mir und er kümmert sich auf dem digitalen Wege darum, dass wir eine bessere Versorgungsstruktur in Deutschland haben mit seinem Portal Kinderheldinnen. Fabian, erstmal schön, dass du da bist, den Weg hier in den 11. Stock gefunden hast im schönen Berlin.
Danke, ja, vielen Dank, dass ihr mich hier habt und ich freue mich auf, dass wir ein bisschen quatschen können.
Du bist ja selbst Vater. Und hast die Erfahrung gemacht, irgendwann an dem Punkt zu stehen, dass man professionelle Hilfe ein Stück weit braucht und auch in Anspruch nehmen sollte, da so eine Geburt, speziell aber auch das Vaterwerden oder das Elternwerden, ja auch sich vor gewissen Herausforderungen stellt. Medizinischer Natur, anatomischer Natur, aber auch das Bewusstsein dafür zu bekommen, dass jetzt auch ein anderer Punkt im Leben eine hohe Bedeutung hat. Wie war es speziell bei dir, weil du hast aus dieser Unterversorgung, wie man das ja ganz klassisch auch sagen darf, kann und auch benennen muss, da ist ja etwas raus entstanden. Aber wie war es konkret?
Genau, ja, in der Tat. Also es fängt ja ein komplett neuer Lebensabschnitt an und ich bin inzwischen zweimal Vater. Also Paul ist jetzt 3,5 Jahre alt, Carla 1,5. Und gerade beim ersten Kind war das für mich und meine Frau schon so, dass du natürlich am Anfang total verunsichert bist. Ich meine, du bist dreifacher Papa, meine ich mich zu erinnern. Das heißt, du wirst das alles gut kennen. Du wirst einfach in eine neue Lebenssituation geworfen. Du hast einfach super viele Fragen. Ja? Und gleichzeitig ist es ja auch so, viele von uns wohnen nicht mehr in diesen ganz traditionellen Familienstrukturen, wo vielleicht Oma und Opa noch in der Nähe sind, die man mal fragen kann, die Großfamilie an einem Ort ist. Und es gibt Hilfsangebote auf jeden Fall da draußen. Also es gibt ja Hebammen, die vor Ort beraten. Es gibt die Gynäkologen, die Pädiater, von denen man auch wirklich gute Hilfe sozusagen kriegen kann. Aber es ist teilweise einfach relativ schwierig. Ja, du musst bei Arzt besuchen, musst du erst einen Termin finden, du musst da hinfahren. Und oft bist du vielleicht auch einfach unsicher. Ja, ist das jetzt wirklich ein Thema für einen Arzt oder soll ich da am Wochenende sogar in die Notaufnahme mitfahren? Klassisches Beispiel zum Beispiel Pseudokrupp bei uns. Ja, weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, aber das ist ja so ein ganz, sieht ganz beängstigend aus, wenn die Kinder dann auf einmal nach Luft ringen nachts und blau anlaufen, ist aber an sich total harmlos. Ja, man kann also gut was dagegen machen. Und das sind also typische Situationen, wo du dir Hilfe wünschst, die halt schnell erreichbar ist. Momentan hast du aber einfach nur die Gelegenheit, im Prinzip im Internet zu suchen, ja, zu googeln. Und das ist aus meiner Erfahrung und meiner Sicht ein Weg, der oft in die Irre führt, du landest dann schnell mal auf irgendwelchen Seiten, wo halt andere Mütter was empfehlen, andere Väter, wo du nie so richtig weißt, wie muss ich das jetzt einordnen, wo teilweise auch unterschiedliche Ratschläge zum selben Thema stehen. Und da habe ich mir damals schon gedacht, das müsste doch eigentlich gehen, dass es da einen Service gibt, der Eltern so ein bisschen Orientierung gibt, der ihnen fachlich korrekte Informationen liefert und der aber so einfach zu bedienen ist, im Prinzip wie eine Google-Suche. Ne? Und ich habe damals schon in einem Startup gearbeitet, bei einem Company Builder, die Ionic Group hier in Berlin, und bin dann aus der Elternzeit von meinem ersten Kind zurückgekommen, mit der Erfahrung noch frisch im Kopf, dass wir 30 Hebammen, glaube ich, anrufen mussten damals, bis wir eine gefunden haben.
Wahnsinn.
Ja, also wirklich Wahnsinn, gerade in den Metropolgebieten, gerade auch in Berlin, ist es wirklich schwer, eine zu finden. Und bin dann da auf meinen Freund und Kollegen Paul getroffen, der jetzt mein Mitgründer ist und auch Geschäftsführer von Kinderheldin. Und Paul ist eigentlich Mediziner, also der kommt aus einer ganz anderen Ecke, er ist Zahnarzt eigentlich, aber er kennt halt so dieses ganze Versorgungssystem mit den Kassen, auch so mit der Interaktion zwischen Patient und Arzt, ja, und hat auch schon länger die Idee gehabt, was Telemedizinisches auf die Beine zu stellen, wo also praktisch die Kommunikation zwischen Arzt und Patient einfach erleichtert wird. Und da haben wir praktisch einfach mal zusammengesessen, unsere Erfahrungen und Ideen gepoolt und so ist dann die Idee zu Kinderheldin halt entstanden. Und das gibt es jetzt seit Ende 2017, seit über 2 Jahren.
Und du hast vorhin gesagt, dass es schwierig ist, in Berlin eine Hebamme zu finden. Mhm. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, ja, kann ich bestätigen, sind ein paar mehr Häuser als in der Kleinstadt. Aber auch in der Kleinstadt gibt es ja auch die Problematiken, gerade speziell bei Hebammen. Bevor ihr das Ganze gegründet habt, habt ihr euch den Markt, wenn man es überhaupt Markt nennen darf, ich sag mal die Unterversorgung, speziell mal angeschaut? Und gab es da irgendwelche Punkte, wo ihr drauf gestoßen seid am Ende und gesagt, warum deckt die Politik das nicht richtig ab? Weil Kinder in die Welt zu setzen, ist gefordert einerseits vom Staat, aber es wird nicht gefördert in Form von Hebammen.
In der Tat, ja. Also da ist aber auch, muss man sagen, die Datenlage wirklich ein bisschen komplex. Also wir haben uns das angeschaut und es wird viel von diesem Hebammenmangel gesprochen. Du findest aber nirgendwo wirklich verlässliche Zahlen dazu. Also es gibt keine zentrale Erhebung, dass man weiß, wo jetzt zum Beispiel der Hebammenmangel besonders ausgeprägt ist. Es gibt zum Beispiel auf der Seite des Deutschen Hebammenverbandes so eine Landkarte der Unterversorgung, in die du dich eintragen kannst, wenn du halt keine Hebamme gefunden hast. Und das gibt dir schon mal ein ziemlich gutes Indiz. Also da sind wirklich bundesweit in ländlichen Regionen und in Metropolregionen Einträge drin. Es gibt aber jetzt ansonsten keine zentrale Instanz, die das erhebt. Aber was man halt schon sagen muss, ist, dass es aus unserer Sicht auch gar nicht so sehr daran liegt, dass es zu wenige Hebammen gibt, sondern dass denen ihr Beruf natürlich auch in den letzten Jahren ziemlich schwierig gemacht worden ist. Also was man vielleicht aus der Presse noch kennt, ist, dass die Prämien für die Haftpflichtversicherung von Hebammen stark angestiegen sind, wenn die Geburtsbegleitung machen. Das heißt also, viele Hebammen machen inzwischen gar nicht mehr Geburtsbegleitung in der Klinik, weil sie sagen, das ist mir zu teuer, ich kann die Prämie nicht bezahlen. Und es ist auch einfach ein Beruf, in dem es gar nicht so einfach ist, das mit Familie zu vereinbaren, was ja viele Hebammen auch selber wollen und haben. Ja. Na, du bist einfach, im Prinzip hast du die Option, du arbeitest in der Klinik, machst Geburtshilfe, hast dann eben diesen Schichtplan das ist auch wirklich harte, harte Arbeit. Oder du bist freiberuflich tätig, das ist nicht minder hart. Du bist wie im Prinzip so eine Ein-Frau-AG und hast halt auch oft Rufbereitschaft. Ne? Wenn deine Frauen praktisch, wenn es losgeht, dann musst du halt nachts raus und in die Klinik. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und da haben wir uns auch wirklich gefreut, dass Kinderheldin auch bei den Hebammen auf große Resonanz jetzt gestoßen ist, weil wir halt merken, wir können da ein Arbeitszeitmodell anbieten, was eigentlich ganz gut zu denen passt und zu den Bedürfnissen von Hebammen passt. Die können viel von zu Hause arbeiten, können sich die Schichten bei uns relativ flexibel einteilen. Und viele Hebammen, die bei uns arbeiten, sagen uns, mit dem Zeitanteil, dem sie bei uns arbeiten, würden sie sonst nicht als Hebamme arbeiten, einfach weil sie es nicht mit der Familie vereinbaren können.
Jetzt ist natürlich ein Spagat dazwischen, das Personelle, dass ich eine Beratung habe, die zu mir nach Hause kommt, aber auch in dem Vorstadium, bevor ich zur Geburt gehe oder bevor ich das Kind entbinde, sind natürlich auch viele Fragen noch. Und da gibt es ja auch schon eine Hebamme, die einem dann nicht zugeteilt wird, aber mit der ich das dann vereinbare, dass ich immer wieder eine Frage stellen kann. Ist es auch ein Stück weit jetzt an dem Punkt, dass wir umdenken müssen im Kopf, dass wir doch digital viel mehr uns darauf einlassen müssen? Weil es ist eine Grauzone in meinen Augen von der rechtlichen Beratung her, momentan in Deutschland. Einige stehen drauf, die Hebamme vor Ort zu haben, dass ich einen persönlichen Bezug auch zu ihr habe, dass ich sie sehe, dass sie vielleicht was abtasten kann. Im Digitalen ist das natürlich nicht machbar. Inwieweit müssen wir uns denn da auch öffnen und sagen, ja, wir haben hier einen Mangel an Hebammen, aber das fängt es ganz gut auf. Was muss im Kopf stattfinden?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und so wie wir unseren Dienst sehen, ist auch wirklich eine Ergänzung zu der freiberuflichen Hebamme, die zu dir nach Hause kommt und die Vor- und die Nachsorge macht. Also wir würden nicht so weit gehen und sagen, dass Kinderheldin eine Hebamme ersetzen kann, weil es gibt immer Untersuchungen, bei der du haptisch was fühlen musst, bei denen du das Kind wiegen musst zum Beispiel und das protokollieren musst. Das wollen und können wir gar nicht ersetzen. Also uns als Kinderheldin wäre es wirklich am liebsten, die Rahmenbedingungen für Hebammen würden sich so ändern, dass viele wieder voll in ihrem Beruf arbeiten können und der Beruf auch attraktiv genug ist, dass es genug Hebammen gibt. Aber es gibt dann eben doch sehr, sehr viele Anlässe, haben wir gemerkt, zu denen man ergänzend zu dieser Betreuung auch digital das gut lösen kann. Und wir waren am Anfang, sagen wir auch ganz ehrlich, selbst ein bisschen unsicher, auch mit unserem Hebammenteam, wie viel Fälle, wie viele Beratungen, die wir reinbekommen, können wir denn wirklich so fernmündlich lösen? und waren am Ende überrascht, dass wir doch sehr, sehr, sehr viele von diesen Anliegen einfach lösen können. Man kann halt, wenn man zum Beispiel mit uns chattet, auch ein Foto schicken, sodass man auch mal einen visuellen Befund machen kann. Wir haben auch die Möglichkeit, einen Videocall zu machen. Und wir merken einfach, dass vieles im Prinzip auch gar nicht, was bei uns ankommt, so diese ganz krassen Notfälle sind, ja, sondern Fragen, wo Leute sich einfach unsicher sind, wie sie das einordnen sollen. Und wo sie einfach sehr dankbar sind, dass eine Fachperson ihnen zuhört, empathisch ist, sie ernst nimmt und am Ende einen fachlich guten Rat gibt. Und damit kann man, glaube ich, schon wirklich viele Anliegen, nicht alle, aber viele gut abräumen.
Was motiviert eine Frau da draußen noch, Hebamme zu werden? Weil es wird ja richtig schwer gemacht. Wie viel habt ihr jetzt? 8?
Wir sind 9 Hebammen
inzwischen. 9 schon?
Plattform. Genau. Und alle Hebammen, die ich kennenlerne, die bei uns und die auch da draußen, machen den Job, weil sie einfach absolut davon überzeugt sind. Also einfach Überzeugungstäterinnen, die ihren Job wirklich lieben, die Frauen beraten und betreuen wollen. Ich kenne keine einzige, die sagt, ich mache das wegen des Geldes oder weil es irgendwie eine sichere Option ist oder so.
Mhm. Und, also der Dienst an der Gesellschaft steht im Vordergrund.
Das ist ja bei vielen helfenden und pflegenden Berufen, glaube ich, so. Und das finde ich auch schön. Ich finde das toll, dass es diese Motivation gibt. Aber gleichzeitig, finde ich, darf sich eine Gesellschaft auch nicht darauf verlassen, dass es Leute gibt, die sowas halt machen. Sondern wir stehen schon alle in der Pflicht, finde ich, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Leute gerne, gut bezahlt und sicher in ihrem Beruf arbeiten können.
Von diesen 8 Hebammen, wie viel würden jetzt eigentlich in dem Beruf nicht mehr tätig sein, wenn es euch nicht mehr gibt? Also, oder wie viele Anfragen habt ihr generell? Merkt ihr einen Zuwachs?
Ja.
Dass immer mehr Leute zu euch kommen wollen, genau aus dieser Sorge heraus, den Beruf nicht mehr ausüben zu können, weil da nicht Unterstützung ist?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel, wir schreiben keine Stellen aus, bekommen aber trotzdem, würde ich sagen, mindestens jede Woche Initiativbewerbungen von Hebammen, die gerne bei uns arbeiten wollen würden. Mhm. Wir machen das in der Regel auch so, dass die Leute Teilzeit bei uns arbeiten. Dass sie also mit einem gewissen Stellenanteil weiterhin freiberuflich als Hebamme tätig sind oder in der Klinik. Das finden wir auch gut, dass es diesen Erfahrungsaustausch mit der Praxis weiterhin gibt. Und die Hebammen nicht nur aus der Ferne beraten. Aber es gibt einen sehr großen Run da drauf. Und das hat uns selber auch am Anfang überrascht. Also wir haben auch überlegt, können wir die Angebotsseite überhaupt abdecken? Ne? Gibt es genug Hebammen, die das machen wollen? Und da gibt es also wirklich eine große Nachfrage.
Was müsste sich denn politisch ändern, um diesen Job wieder attraktiv zu machen?
Also ein Punkt sind sicherlich die Haftpflichtprämien, die man nochmal sozusagen überdenken kann.
Kannst du da Zahlen nennen? Mir schwirrt da gerade was im Kopf. Ich meine, dass das ungefähr 6.000 Euro im Jahr sind, die die Hebamme berappen muss, nur um den Beruf ausüben zu können.
Um Geburtsbegleitung zu machen, genau. Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es inzwischen sowas um die 7.000 Euro sind. Und das ist aber angestiegen in den letzten Jahren von einer Haftpflichtgebühr von eher so 1.500, 2.000 Euro.
Und das sichert die Hebamme ab, wenn bei der Geburt Komplikationen auftreten.
Richtig.
Weil das Risiko sehr hoch ist.
Das Risiko ist hoch.
Und aus Versicherungssicht.
Aus Versicherungssicht, genau. Das ist immer so eine zynische Rechnung. Ich glaube, das Risiko sinkt sogar allgemein weiter. Aber da die Medizin Fortschritte macht, werden Fälle, in denen das Kind zum Beispiel bei der Geburt nicht stirbt, aber eine Behinderung oder eine schwere Krankheit davon trägt, eben verursachen versicherungstechnisch ein höheres Risiko, weil diese Kinder in ihrem Leben mehr Kosten verursachen. Ja, es fällt, also ich finde es immer schwer, über sowas zu reden, weil ich so Versicherungsmathematik inhärent einfach zynisch finde. Aber das ist der Grund, warum die Haftpflichtprämien steigen. Aber ich finde allgemein ist eigentlich, was sich viele Hebammen wünschen, wenn man mit denen spricht, ist aus meiner Sicht gar nicht mal so sehr diese Geldfrage oder auch die Versicherungsprämie, sondern auch wie in vielen pflegenden Berufen ein bisschen die gesellschaftliche Wertschätzung. Also es ist einfach ein super wichtiger Beruf. Die Frauen helfen da uns allen. Also auch du und ich wurden vermutlich von einer Hebamme in die Welt geholt zum Leben. Die helfen jungen Familien dabei, die ersten Wochen da zu navigieren als Familie. Für uns persönlich zum Beispiel, für mich und meine Frau war das wirklich unglaublich hilfreich, da jemanden zu haben. Und ich glaube, da wäre es auch schon mit ein bisschen mehr Sichtbarkeit und mit ein bisschen mehr Wertschätzung, wäre auch schon viel bewegt.
Du hast gerade gesagt, wenn man eine Hebamme fragen würde, du hast sicherlich du hast dein Handy heute dabei, denke ich mal. Mhm. Wer geht heutzutage noch ohne Handy aus dem Haus als Vater, wenn mal was ist?
Meine Kinder sind auch gerade wirklich krank, das heißt,
da komisch. Ist sie
auch schon, ja.
Das ist wirklich komisch, weil momentan sind irgendwie alle Kinder gefühlt krank.
Ja.
In den WhatsApp-Gruppen taucht nur oft, komm heute nicht, kann auch nicht, Kind ist krank. Deswegen an alle Kinder da draußen, gute Besserung. Gute Besserung an alle Kinder.
Paul und Carla, Papa ist heute Abend wieder da und ich hoffe, euch geht's bald wieder gut.
Dann lass uns doch mal eine Hebamme anrufen, weil die Sicht von einer Hebamme, wir sind jetzt der männliche Part, der da gerade drüber spricht, du hast auch ein bisschen daraus ein Geschäftsmodell entwickelt, aus einer Not ein Geschäftsmodell, um anderen wiederum zu helfen, finde ich hervorragend. Aber lass uns gerne mal reinhören bei einer Hebamme, was sie zu dem Thema.
Sehr gern. Wir rufen jetzt mal die Nicole an. Nicole ist eine liebe Kollegin von mir und leitet unser Hebammenteam, ist selber auch ausgebildete Hebamme.
Hallo Fabian, hier ist Nicole.
Kannst du ein bisschen lauter machen?
Hallo Nicole, ich sitze hier mit Gerrit im Papa La Papp Podcast.
Ja, hallo, hier ist Nicole.
Hey, schön, dass du da bist, Nicole. Wir sitzen hier in dem Podcast Papa La Papp, von dem du sicherlich schon das ein oder andere gehört hast und den du auch sicherlich schon mal durchgehört hast bei der ein oder anderen Folge. Wir sind zum Thema zusammengekommen, Fabian und ich, um darüber zu sprechen, warum es eigentlich da draußen dieses Riesenproblem gibt, dass eine Unterversorgung mittlerweile von Hebammen in Deutschland immer akuter wird und immer mehr sich einschleicht. Und da wir jetzt der männliche Part sind und darüber natürlich auch fachsimpeln können, aber es natürlich immer noch besser ist, nochmal eine richtige fachliche Meinung reinzuholen, weil du eben staatlich geprüfte Hebamme bist, würde ich den Ball mal zu dir rüberwerfen und dir die Frage stellen, wie hat sich dein Berufsbild in den letzten Jahren entwickelt und warum macht es euch die Politik bzw. das Berufsbild selber so schwer, weiter diesen Beruf mit Leidenschaft auszufüllen?
Ach, ich glaube, dass es nicht an der Leidenschaft fehlt, sondern ich glaube, dass es einfach so ist, dass man als Hebamme ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Aufgaben macht. Und das ist auch kein Beruf in dem Sinne, sondern eine Berufung. Man ist ja als freiberufliche Hebamme wirklich 24/7 unterwegs und betreut die Frauen sozusagen rund um die Uhr. Wenn man zu Geburten gerufen wird, dann muss man halt los, bei Wind und Wetter und auch am Wochenende. Und ich glaube, dass einfach viele Hebammen sozusagen für sich auch so ein bisschen an ihre Work-Life-Balance denken und deswegen einfach gucken, wie viel Kapazitäten sie haben und welche Frauen sie betreuen können. Und aufgrund der Entwicklung, dass es viel, viel mehr Kinder gibt in letzter Zeit, gibt es da wahrscheinlich ein Ungleichgewicht sozusagen, dass es eben nicht genügend Hebammen für die vielen Kinder gibt, die praktisch in letzter Zeit so auf die Welt kommen.
Du hast gerade das Wort Ungleichgewicht angesprochen. Das Ungleichgewicht rührt ja auch daher, dass die Haftpflichtversicherungen und Co. erhöht worden sind. Ist das wirklich der Grund, der so medial durch die Medien getrieben wird? Oder gibt es da noch andere Gründe, warum eine Unterversorgung aktuell stattfindet?
Ja, also die Haftpflichtversicherung betrifft ja wirklich die Hebammen. Also man muss unterscheiden. Es gibt Hebammen, die freiberuflich arbeiten, die machen Vor- und Nachsorge und Kurse. Und es gibt Hebammen, die freiberuflich auch Geburtshilfe machen. Diese Haftpflichtversicherungssummen betreffen natürlich in erster Linie die Hebammen, die auch Geburtshilfe anbieten. Und das ist natürlich schon ein Batzen. Man muss da in Vorkasse gehen als Hebamme, bekommt aber dann über unterschiedliche Wege auch sozusagen diesen hohen Haftpflichtbeitrag erstattet. Aber dafür muss man natürlich auch bürokratische Sachen sozusagen erfüllen und Anträge einreichen, was sicherlich auch ein Hassel ist für viele Hebammen. Aber ich glaube auch, dass eben auf der einen Seite vom Hebammenmangel gesprochen wird, was die Geburtshilfe angeht, aber auf der anderen Seite eben auch Hebammen in der Vor- und Nachsorge fehlen. Und das ist nicht eins zu eins auf die Haftpflichtversicherungen zurückzuführen, sondern, aber das ist nur meine Meinung, dass wahrscheinlich Hebammen einfach auch über ihre Kapazitäten haushalten müssen, dass ich vielleicht auch in letzter Zeit, ich habe meine Hebammenausbildung vor über 20 Jahren praktisch gemacht und natürlich hat sich das ganze System sozusagen dahingehend verändert, dass ich einfach auch glaube, dass Kolleginnen auch an sich denken, was ja auch total gut ist und wie ich das vorhin schon beschrieben habe, dass eben so eine Hebamme auch immer erreichbar ist und dass sie deswegen auch mit ihren eigenen Ressourcen haushalten muss und deswegen vielleicht auch nicht mehr so viele Frauen gleichzeitig betreuen sein kann. Und wenn da dann zum Beispiel der, also wenn da dann auch das Aufkommen oder der Bedarf erhöht wird und dann eben die Hebammen selber auch gar nicht in der Form da sind, dann kommt es eben dazu, dass es einen Mangel gibt. Und das hängt natürlich auch dann immer noch damit zusammen, wo leben die Hebammen? Und da gibt es sicherlich auch noch Fälle zwischen Stadt und Land sozusagen. Das gibt es aber leider keine verlässlichen Daten dazu, weil halt eine Hebamme ja nicht sich irgendwo staatlich melden muss, wie viele Frauen sie betreut, sondern das darf sie ja selbst entscheiden, Gott sei Dank.
Inwieweit siehst du denn die Digitalisierung mit dem Beruf der Hebamme in der Vereinbarkeit? Und kann es auch dazu führen, durch die Digitalisierung, dass es dort jetzt angeboten wird, Frauen zu beraten, dass der Beruf auch an Attraktivität bei den Jüngeren wieder gewinnt?
Genau, also ich sehe die Chance in der Digitalisierung genau darin, dass man eben sagen kann, als Hebamme, wenn du Nachsorge machst oder Vorsorge, bist du Ansprechpartnerin für alle Themen, die Frauen und die Familien interessiert, natürlich alles von den medizinischen Fragen, aber auch ganz normal, wie sich die Lebensumstände verändern, wie sich die Partnerschaft verändert, praktisch Männer interessiert ja auch, wie, welche Rolle sie selber auch einnehmen können in so einer neuen Familienkonstellation. Und das sind alles Sachen, die Hebammen beraten können und die natürlich auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn man sich vorstellt, dass man als freiberufliche Hebamme ja auch nur eine gewisse Kapazität an Zeit hat, finde ich, dass das eben super Themen sind, die man eben digital abbilden kann auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es dann eben auch eine Entlastung für die Hebammen vor Ort, die die medizinische Versorgung ambulant machen. Und gleichzeitig hat eine Frau noch die Möglichkeit, mit einer Hebamme tiefergehend sozusagen auch dann eben genau diese anderen Fragen zu klären. Und für den Berufsstand der Hebamme sehe ich das natürlich persönlich als super Ergänzung, weil es nochmal ein ganz anderes Berufsfeld für mich eröffnet. Gerade auch für eine Hebamme, die selber Kinder hat beispielsweise, ist es toll, wenn sie wie zum Beispiel bei uns bei Kinderheldin angestellt ist und von da aus, praktisch von zu Hause aus oder durch mobiles Arbeiten sozusagen ihre Beratungsleistung an die Frau und an die Familien bringen kann. Sie selber kann dann auch super planen, weil wir ja arbeiten nach einem festen Dienstplan. Das heißt, ich weiß dann als Hebamme, ich habe dann und dann Dienst und kann eben sozusagen von zu Hause aus arbeiten, die Frauen betreuen. Ich kann mein Wissen weitergeben und habe halt selber muss nicht so viele Kapazitäten dafür aufbringen, dass ich von einer Frau zur anderen fahren muss, sondern ich kann das praktisch dann von zu Hause machen. Da sehe ich die Vorteile auf beiden Seiten.
Du hast gerade gesagt, du bist 20 Jahre Hebamme. Was war die schönste Anekdote?
Also wenn ich mich zurückerinnere, dann war für mich die schönste das schönste Erlebnis, dass ich meiner besten Freundin bei der Geburt sozusagen beistehen könnte. Und das war ein ganz tolles Erlebnis für mich und auch für sie, weil es einfach auch so eine Bilderbuchgeburt war. Also das war für mich irgendwie das Schönste. Das ist jetzt keine Anekdote in dem Sinne, sondern einfach eine ganz persönliche, positive Erfahrung. Eine
emotionale.
Genau.
Wenn du einen letzten Wunsch aussprechen könntest, wie in Zukunft Hebammen arbeiten oder wie sich das verändern soll in der Hebammenbranche, was würdest du allen Hebammen da draußen wünschen?
Ich würde allen Hebammen draußen wünschen, dass sie diesen wunderschönen Beruf weiter ausüben werden und ausüben wollen, dass sie die unterschiedlichen Möglichkeiten, Digitalisierung, ambulante Versorgung, Versorgung im Krankenhaus super miteinander integrieren können, um auch selber für sich sozusagen eine vernünftige Work-Life-Balance zu finden, um diesen Beruf auch bis ins Rentenalter mit Spaß und Power sozusagen weiter durchführen können.
Nicole, vielen Dank für die Einblicke in 20 Jahre Berufserfahrung und auch wie sich das Berufsbild dahingehend verändert. Wenn du keine Frage mehr an uns hast, dann würde ich dich jetzt nicht in den gepflegten Feierabend verabschieden, sondern in die gepflegte Beratung. Danke, dass du kurz für uns Zeit hattest.
Gerne, vielen Dank. Ich freue mich.
Super.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss, Nicole.
Danke.
Ja, Nicole ist super. Die ist eine Megabank. Die ist eigentlich nicht nur Hebamme, sondern auch Sozialwissenschaftlerin. Also sie hat nach ihrer Hebammenausbildung dann auch in allen möglichen anderen Jobs gearbeitet, auch in der Verwaltung. Und das ist ziemlich cool, dass sie bei uns halt ihre Erfahrung als Hebamme einbringen kann, aber eben auch vor dem Hintergrund ihrer ganzen anderen Berufserfahrung. Die ist auch eine super Teamleiterin für die anderen Hebammen bei uns.
Wenn du jetzt zurückblickst, vom Anfang dieser Unterversorgung aus deiner persönlichen Erfahrung raus und an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Mhm. Telemedizin kommt mittlerweile politisch immer mehr irgendwie in den Fokus. Mhm. Es ist ein bisschen Buzzword getrieben. Man hört das Wort immer mehr. Die Ärzte bieten das teilweise auch schon an Krankenkassen auf deren Webseiten, versuchen auch die Patienten dahingehend zu mobilisieren, das zu nutzen, also die neue technische Infrastruktur zu nutzen. Wie hart war das, so viele Leute davon zu überzeugen?
Sehr hart. Also ich glaube, wir sind gestartet als Firma, als dieses Thema Telemedizin zwar schon ein bisschen die Runde gemacht hat, aber das war vor 2 Jahren definitiv noch nicht dieser Buzz, den es jetzt gibt. Und als wir damals zu den ersten Krankenkassen gegangen sind, war das natürlich einmal für uns eine riesige Lernkurve, weil wir uns selber diese ganze Regulierung erstmal draufziehen mussten. Wir sind zu den Krankenkassen gegangen und kamen wieder zurück und hatten in unserem Notizbuch stehen SGB-5 Fragezeichen. Und über die Zeit haben wir da natürlich auch eine sehr große Kompetenz aufgebaut, was das angeht. Inzwischen erstatten über 50 gesetzliche Krankenkassen die Leistung von Kinderheldin zum Beispiel. Aber das war ein langer, langer Weg dahin. Und wir mussten natürlich viele Krankenkassen von dem Konzept überzeugen, eben auch darlegen, dass das wirklich was bringt. Und bis so eine Krankenkasse so eine Leistung anbieten kann, vergeht auch einfach Zeit. Die müssen das prüfen, die müssen das ausschreiben, die müssen ihr Justiziariat drüber gucken lassen. Das ist natürlich alles nicht sehr, sehr Start-up-y, sage ich mal, wie die Prozesse da laufen. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir das jetzt da auf den ersten Gesundheitsmarkt in die Erstattung geschafft haben. Und ich glaube, das ist schon ein Trend, der sich auf jeden Fall fortsetzen wird. Also es gibt ja gerade sehr, sehr viele Impulse in der Medizin, die auch von dem jetzigen Gesundheitsminister ausgehen. Digitale Versorgungsgesetz ist in aller Munde, also dass ab nächsten Jahr Ärzte praktisch Apps verschreiben dürfen. Das ist alles natürlich regulatorisch ein bisschen komplexer, als es oft in der Zeitung steht. Das gilt nur für Medizinprodukte mit bestimmten Risikoklassen und da gibt es auch bestimmte Prozesse, die eingehalten werden müssen. Aber ich glaube, insgesamt gibt es da jetzt schon gerade eine Öffnung von allen beteiligten Stakeholdern, sich dieses Digitalisierungsthemas in der Gesundheit wirklich anzunehmen. Also Politik, aber auch Ärzte, Berufsverbände, Kassen und eigentlich alle Player in dem Markt.
Es wird auch Zeit.
Finde ich auch.
Das große Thema ist immer Datenschutz. Mhm. Dass die Patientendateien oder Karteien, wie man es auch immer nennt, nicht übergeben werden dürfen an Dritte in dem Fall. Ich hatte nämlich mal ein Gespräch mit einer Ärztin, die sagte, wenn ich im Urlaub bin, dann gehen die Leute gar nicht zu meinem Vertretungsarzt, weil die lieber bei mir sind. Und da habe ich gefragt, kann es vielleicht nicht daran liegen, dass sie so einen fantastischen Job machen, sondern dass die Krankenakte gar nicht übergeben werden darf, dass der Vertretungsarzt gar nichts über den Patienten weiß, so richtig von den Symptomen und Co. her. Das liegt lange, lange zurück. Lockert sich da was?
Ich glaube, Datenschutz ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist natürlich völlig zu Recht, also Gesundheitsdaten sind ja nach der Datenschutzgrundverordnung so eine privilegierte Klasse von Daten, die besonders geschützt werden müssen. Und ich finde das sehr, sehr sinnvoll erstmal. Natürlich sind das sehr, sehr intime teilweise, sehr persönliche Daten, die Leute davon sich preisgeben. Das gilt ja auch bei uns zum Beispiel schon rein für die Tatsache, dass man schwanger ist. Das will man ja auch vielleicht nicht unbedingt, dass das jeder sofort weiß. Und von daher ist es sehr gut, dass es da ein hohes Schutzniveau gibt. Was mich an der Diskussion teilweise trotzdem in Deutschland oft stört, ist, dass ich finde, dass sehr, sehr oft auf die Gefahren hingewiesen wird, was passiert, wenn zum Beispiel Daten unbeabsichtigt oder auch beabsichtigt weitergegeben werden und sehr wenig auf die Chancen, die damit einhergehen. Also es gibt andere Staaten, in denen kann man zum Beispiel online einfach alle seine Gesundheitsdaten einsehen auf einem Portal und kann auch selber bestimmen, wem man diese Daten zugänglich machen möchte, also Behandlern oder der Krankenkasse oder anderen Leistungserbringern. Sowas ist, glaube ich, in Deutschland noch relativ weit weg. Ja, oder auch die Tatsache, dass man zum Beispiel Daten anonym zur Verfügung stellen kann, um zum Beispiel Algorithmen zu ermöglichen, Muster zu finden, ja, die Ärzte dann vielleicht teilweise verpassen. Also und damit auch die Behandlung besser zu machen am Ende. Ich finde, solche Aspekte werden relativ wenig diskutiert und es geht mir zu oft um diesen Gefahrenaspekt.
Also es ist etwas, was immer noch im Weg steht, weil es in den Köpfen als negativ empfunden wird, ja, aber eigentlich dem Patienten auch helfen kann, schneller behandelt zu werden und damit eine bessere Genesung zu erzeugen. Du hast gerade schon durchklingen lassen, die Internationalisierung. Wo sind wir da im Vergleich, wenn wir international mal die Brille aufsetzen? Weil in England oder in Großbritannien, muss ich sagen, da darf man schon die Telemedizin durchführen. Deswegen gibt es auch in Deutschland ein paar Limiteds, die sich eben gründen und den Firmensitz dann dort hinverlagern, um das politisch einigermaßen vertretbar noch durchzuwinken. Es gibt ein paar Schlupflöcher im System, das will ich damit ausdrücken. Aber jetzt mal davon fernab, wo stehen wir im Vergleich?
Also bis vor 2 Jahren noch hätte ich dir gesagt, dass ich denke, dass wir da eher hinterherhinken. Und ich bin da aber inzwischen deutlich besserer Dinge, habe da deutlich mehr Hoffnung. Also ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren viel aufgeholt, gerade zum Beispiel mit der Abschaffung des Fernbehandlungsverbots für Ärzte oder jetzt mit dem Digitale Versorgungsgesetz. Das sind schon sehr, sehr wichtige regulatorische Neuerungen, die da auch Innovation ermöglichen. Und es gibt da jetzt auch gerade sehr, sehr viele Startups oder junge Firmen, neue Leistungserbringer, die da auf den Markt drängen, teilweise mit technologischen Lösungen, teilweise aber auch mit ganz klassischer Versorgung oder dass sie zum Beispiel neue Medizingeräte erfinden oder sowas. Und es wird schon, glaube ich, inzwischen einfacher, auf diesen Markt zu kommen. Es ist nach wie vor nicht ganz so leicht, teilweise wie in anderen Ländern. Dafür muss man ja aber auch sagen, finde ich, dass wir im internationalen Vergleich dann halt doch ein relativ gut funktionierendes Gesundheitssystem haben. Und dass jetzt zum Beispiel, also viele Startups schielen oft neidisch in die USA, weil da zum Beispiel die Bereitschaft von Patienten selbst für Gesundheitsleistungen zu bezahlen viel höher ist als in Deutschland. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die Versorgung in den USA, die öffentlich bezahlte, einfach nicht so gut ist. Ja, und da bin ich persönlich jetzt, auch wenn als Startup-Geschäftsführer schön wäre, wenn mehr Leute sozusagen für Medizinleistungen selber auch bezahlen, bin ich doch froh, dass wir insgesamt eine ziemlich gute öffentlich finanzierte Gesundheitsversorgung haben.
Siehst du das nicht auch kritisch, dass wenn das Telemedizingesetz sich jetzt immer mehr öffnet oder der Datenschutz fällt, dass es auch viele, also man muss so sehen, mit Krankheit, aus Krankheiten wird ein Geschäftsmodell bei einigen.
Klar, ich meine, also dass der Datenschutz fällt zum Beispiel, das würde ich auf keinen Fall wollen. Ne? Mir ging es wirklich darum zu sagen, man muss da eine balancierte Diskussion führen zwischen den Gefahren und den Möglichkeiten, die sich mit der Nutzung von Daten einhergeben. Aber ja, ich meine, klar, der traditionelle Arzt hat aber am Ende auch eben ein Geschäftsmodell, was darauf beruht, Krankheiten zu behandeln und Leute gesund zu machen. Ich finde, dass es erstmal nichts Verwerfliches, dass ein Leistungserbringer, der eine gute Leistung erbringt und der hilft, ein paar Patienten zu diagnostizieren oder ihn zu behandeln, dass er damit auch Geld verdient. Und wenn sich der Markt jetzt öffnet für andere Leistungserbringer, nicht nur für Ärzte, sondern zum Beispiel auch für Startups, die dann wirklich einen Mehrwert bringen, dann halte ich das auch für gut. Worin ich, man könnte jetzt natürlich sagen, es gibt vielleicht eine Gefahr dadurch, dass da jetzt eine relative Schwemme, sage ich mal, von neuen Anbietern auf den Markt kommt, wo man immer nicht so genau weiß, wie ernst nehmen die das mit dem Datenschutz, wie gut ist das Produkt wirklich, hilft das am Ende auch.
Richtig. Es ist ein Vertrauensgut.
Es ist ein Vertrauensgut, genau. Und da, finde ich, aber werden schon auch relativ vernünftige Regeln gerade geschaffen, also jetzt gerade zum Beispiel im Digitale Versorgungsgesetz, wie man sicherstellen kann, dass die Produkte auch wirklich helfen. Also wie zum Beispiel Kassen und Leistungserbringer gemeinsam dann Studien durchführen müssen, nachweisen müssen, dass da auch wirklich einen Bedarf gibt und dass das Produkt auch wirklich hilft. Von daher hätte ich jetzt erstmal keine Bedenken, dass dadurch irgendwie die Versorgung schlechter wird oder dass da Leute irgendwie abcashen sozusagen mit Krankheit. Ich glaube, dazu sind die Leitplanken und die Regulierung, die wir in Deutschland haben, dann doch zu gut und zu firm.
Das heißt also, wir haben auch irgendwann eine Art Gütesiegel, was es gibt.
Genau, also ich denke schon.
Dass es eine Zertifizierung bedarf, dass junge Firmen, die da ein Geschäftsmodell wittern, dementsprechend zertifiziert werden, dass das staatlich auch ein Stück weit geprüft ist.
Genau. Ich denke, ja, das ist so, da genießt, glaube ich, auch das deutsche Gesundheitssystem relativ guten Ruf. Wie es ja zum Beispiel auch teilweise so ist, dass Firmen teilweise deshalb ihre Server in Deutschland hosten oder ihre Geschäfte hierher verlegen, gerade weil das Datenschutzniveau hier so hoch ist und weil sie das dann wiederum als Vertrauenssiegel benutzen können, um zu sagen, schaut mal her, wir erfüllen somit die strengsten Anforderungen, die es eigentlich gibt.
Du hast vorhin gesagt, das habe ich auch direkt notiert, der Arzt darf bald Apps verschreiben.
Genau, also das ist im Prinzip die Kernidee dieses digitale Versorgungsgesetzes. Also der Arzt soll künftig die Möglichkeit haben, eben auch technologiebasierte Medizinprodukte zu verschreiben und die mit der Kasse abzurechnen.
Ja, als Beispiel für denjenigen, der sich da gerade nichts drunter vorstellen kann. Also es ist jetzt nicht klassisch eine Kicker-App oder irgendetwas oder eine Tippspiel-App, sondern es ist schon etwas zum Abnehmen oder
genau,
kommt darauf an, also was die Diagnose ist, oder?
Irgendwas, was eine gesundheitliche Wirkung hat zum Beispiel. Also
Burnout-Behandlung per genau, App jeden
also
Tag.
Das ist ein großer Bereich, in dem es gerade relativ viele neue spannende Firmen auch gibt. Genau, ist dieser ganze Bereich mentale Gesundheit. Genau, und da gibt es zum Beispiel Coaching-Programme, da gibt es Früherkennungsmechanismen für Menschen, die glauben, dass sie vielleicht an einer Depression leiden. Es gibt aber auch ein Produkt, was ich zum Beispiel persönlich nutze, weil ich Migräniker bin, wo man praktisch die Anfälle ein bisschen eintragen kann und protokollieren kann, welche Medikamente man nimmt und dann praktisch ein gesamtes Bild zu seinem Arzt wieder mitnehmen kann. Also es muss natürlich irgendwie einen Gesundheitsbezug haben und irgendwie bei der Krankheit helfen, genau.
Ja. Das heißt, wenn ein Spielsüchtiger bald zum Arzt geht, dann bekommt er nicht diese Art von Apps empfohlen, sondern genau. Vielleicht
wenn,
eher eine App
wie das Handy. Wenn die Apps zu gut gemacht sind, genau, dann vielleicht nicht an den Spielsüchtigen.
Fabian, wir haben sehr, sehr viel Information in dieser kurzen Zeit komprimiert, zusammengestellt und gerade ausgesprochen. Das muss ich, wenn ich echt bin, auch gerade mal sortieren, weil da wirklich extrem viel drin war gerade. Hast du noch ein Thema, was für dich wichtig ist? Was du jetzt demnächst angehen möchtest oder wo du Wünsche äußerst, wie wir ganz schnell etwas verbessern können mit einem einfachen Trick?
Ja, ich überlege gerade und es gibt schon ein Thema, weil ich meine, wir sitzen ja, Papalapa ist ein Väter-Podcast auch vor allem und eine Sache, die ich mir schon wünschen würde, ist, dass wir noch mehr Väter sehen, die in diesem ganzen Kontext, in dem ich jetzt arbeite, ja, also rund um die Geburt und in der Schwangerschaft, sich da praktisch noch mehr ein bisschen engagieren und auch die Zeit nehmen. Wir haben das immer wieder mal versucht, bei Kinderheldin eben auch Väter anzusprechen, weil ich meine, auch als Vater hast du natürlich Fragen, kannst dich irgendwie beraten lassen.
Aber ist es dann nicht der Kumpel beim Bier?
Ja, genau, den kann man natürlich auch fragen, wenn er irgendwie Kinder hat, genauso wie Frauen halt dann natürlich auch ihre Freundinnen
aber
fragen
können. Aber willst du damit sagen, dass das, oder was ich auch absolut nachvollziehen kann, dass wir so ein bisschen, wir Männer beziehungsweise Väter da noch eine andere Hemmschwelle haben, dass wir das irgendwie versuchen, erstmal so wegzubügeln. Das wird schon gehen, das klappt schon, bevor ich mich beraten lasse.
Habe ich schon manchmal ein bisschen den Eindruck,
genau. Ich auch,
also, ja. Und ich glaube, also da, es ist auch, das merken wir halt auch, ne? Unsere Kunden sind wirklich mit, also weit über 95%, glaube ich, Frauen, obwohl wir auch ganz gezielt versuchen, Väter anzusprechen. Und ich glaube, so, es ist, sind dann doch noch relativ kleine Ecken der Gesellschaft, in denen das inzwischen so gang und gäbe ist, dass du dich als Vater dann natürlich auch irgendwie mit einbringst, dass du mithilfst, dass du dich auch irgendwie beraten lässt, dass du deiner Frau so viel wie möglich abnimmst, dass du dich um die Kinder kümmerst. Aber so gesamtgesellschaftlich gesehen würde ich mir da, glaube ich, schon noch so praktisch Aufruf an all die Väter da draußen wünschen, dass das irgendwie noch normaler, noch selbstverständlicher und noch allgemeiner wird.
Es ist vergleichbar, wenn ich die Gäste frage in meinem Podcast, in dem Fall sind es überwiegend Väter. Hast du dir vorher einen Ratgeber durchgelesen, was da eigentlich alles auf dich zukommt? Und dann ist zu 80% jedes Mal die Antwort, nö.
Ja.
Instinktiv, animalisch geht man daran. Habe ich auch so gemacht, muss ich sagen. Womit das zu tun hat, kann ich dir nicht sagen. Aber am Ende finde ich, ist es auch wichtig, genau zu unterstützen, weil ob es ein Milchstau ist, ob es andere Dinge sind, wir Väter können helfen, wir müssen da sein, wir können helfen durch Abnehmen im Grunde. Und da auch den richtigen Beratungsansatz zu haben, würde auch helfen, indem man auch bereit ist, sich beraten zu lassen. Also die Beratungsresistenz bei Vätern ist deutlich höher als bei Müttern.
Ja. Genau, und das nehme ich auch so wahr. Und also was du beschreibst, ich meine, ich habe es an mir selbst auch gesehen. Ne? Also ich habe auch keine Ratgeberbücher gelesen und habe dann gesagt beim Geburtsvorbereitungskurs, Mensch, lass uns doch den nehmen, der an einem Wochenende kurz geht, statt den ein paar Wochen geht, brauchen wir das wirklich. Und im Nachhinein bin ich aber wirklich dankbar, dass wir uns dann da auch mit Hilfe eben unserer Hebamme beide da wirklich reingefuchst haben. Und genau, ich glaube, das ist ja auch eine super, sage ich jetzt mal ganz kitschig, eine super schöne Erfahrung, die du als Vater machen kannst, zu merken, dass du dich auch, also dass du das auch alleine hinkriegst, ja? Wenn deine Frau irgendwie mal gerade nicht kann oder nicht da ist, dass du auch mit einem schreienden Säugling auf dem Arm, dass du das auch irgendwie überstehst und gut hinkriegst. Und da wächst man ja auch dran, finde ich. Ich fand das eine tolle Erfahrung damals.
Gerade wenn die Mutter mal aus dem Haus ist.
Mhm, genau.
Und man weiß, sie kommt erst in 3 Stunden wieder. Und sobald die Tür zugeht, 10 Minuten später wird das Kind wach und schreit.
Genau, der Klassiker,
ja. Ja, da will man ja auch nicht direkt anrufen und muss wieder zurückkommen.
Nee, genau.
Eben. Und da braucht man natürlich dann auch dementsprechend die Mittel. Ich hatte das bei meinem ersten da, das war nämlich auch der Fall. Und ich habe ihn nicht beruhigt bekommen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Da habe ich meiner Frau geschrieben, die gerade beim Sport war. Ich so, du, der Kleine schreit, es tut mir wirklich leid, dich jetzt da irgendwie stören zu müssen. Wäre cool, wenn du nachher irgendwie ein bisschen schneller nach Hause fahren könntest. Ich kriege das schon, hat sie gesagt, geh ins Bad, pack ihn in die Trage, mach die Wasserhähne an.
Ja.
Habe ich gemacht. Kind war innerhalb von einer Minute ruhig.
Siehst du?
Aber da musst du erstmal drauf kommen.
Genau, und künftig kannst du deine Frau ganz beruhigt im Theater oder im Restaurant lassen und rufst bei Kinderheldin an. Und wenn du bei einer der Krankenkassen versichert bist,
die sagen dir dann,
dann kostet es nicht.
Dann kriegst du für 17 Euro den Tipp. Machen Wasserhahn an.
Genau.
Nein, so ist es ja nicht. Aber nochmal kurz zu der Beratung, damit wir das auch haben vom Pricing her. Also klar, jetzt werden vielleicht die einen oder anderen auch hellhörig und sagen, ist ja eine super Erfindung, bin ich ja noch nie drauf gekommen, habe immer Ratgeber gewälzt, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wenn ich doch mal ein akutes Problem habe, dann möchte ich ganz gerne schnell eine Hilfe haben. Worüber sprechen wir da? Es sind doch keine Riesenbeträge.
Nein, es sind keine Riesenbeträge. Also momentan kostet eine Einzelberatung bei uns 10 Euro. Wenn du es ein Monatspaket kaufst, sind es 40 Euro. Wobei wir auch gerade unser Preismodell nochmal so ein bisschen intern überarbeiten.
Aber und das zahlen auch die Krankenkassen.
Genau, und das ist eben das Schöne dran, also inzwischen sind so, ich glaube, wir decken rund ein Fünftel aller Versicherten mit unseren Versicherungskooperationen ab, also wie gesagt 50 Krankenkassen, die bezahlen das. Oder wir kooperieren zum Beispiel auch mit Geburtskliniken. Das heißt, wenn du in einer unserer Partnerkliniken, die mit uns einen Kooperationsvertrag haben, entbindest, dann bekommst du dort auch einen Gutschein ausgehändigt, mit dem du dann nach der Geburt auch Leistungen von Kinderheldinnen in Anspruch nehmen kannst. Also es gibt viele Wege, wie du uns nutzen kannst, ohne selbst bezahlen zu müssen. Und genau, unter kinderheldin.de kann man sich da auch leicht informieren, wie das funktioniert.
Top. Für alle die zuhören, vor allen Dingen auch die Väter an dem Fall, die sind natürlich auch willkommen auf Kinderheldin. Das sind nicht nur die Mütter, wie wir gerade erfahren haben, sondern wir Väter müssen uns auch einfach mal mehr beraten lassen, um vielleicht ein Stück weit gelassener auch durch den Alltag laufen zu können. Viele sagen jetzt natürlich, ich bin noch gelassen genug, ja, aber vielleicht gelassener zu werden, das ist vielleicht dann die Sahne, die Kirsche auf der Sahne oder wie man auch immer sagt. Fabian, vielen Dank, dass du da gewesen bist heute. Sehr informativ, muss ich sagen. Tolle Sache, was ihr da macht. Dient auf jeden Fall der Gesellschaft. Da macht weiter. Auch wenn viele Blockaden da auf euch zukommen, bleibt am Ball, weil am Ende danken es euch nicht nur die Hebammen, dass die wieder ihr Berufsbild neu für sich vereinen können, auch im digitalen Bereich, sondern ich glaube auch, dass die Leute oder gerade die Eltern, die draußen mal im Dunkeln hinter den verschlossenen Türen ganz schnell einen Rat brauchen, weil da eine Hilfe vonnöten ist, dass die den Weg dann zu euch auf der Seite finden. Und für alle da draußen möchte ich nochmal auch sagen, vielen Dank, dass wir wieder so nah bei euch im Ohr sein durften. Ihr könnt den Podcast natürlich bewerten oder auch abonnieren. Bewertet, so wie ihr den für richtig haltet. Gebt uns die Sterne, weil Ehrlichkeit währt wie immer am längsten. Danke, dass du da gewesen bist. Wir haben, weil wir Medienprofis sind, natürlich immer, du darfst noch jemanden grüßen am Ende, so wie das früher war. Wir können kein Kamerakind zur Verfügung stellen, sondern können einfach nur sagen, grüß jemanden.
Also auf jeden Fall das ganze Hebammenteam bei Kinderheldin und alle Hebammen da draußen, die einen fantastischen Job machen, und meine zwei kleinen Kranken zu Hause, Carla und Paul. Ich hoffe, euch geht's bald wieder gut und bis heute Abend.
Bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören.
Papa, la pap. Papa, la pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleib cool. Daddy bleib cool. Yeah. Papa, la pap. Papa, la pap.